Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzschwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the
world. Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesian Sozialministerium arbeitet mit Kirchenklassikern beim Bau von Sozialscheunen in Papua zusammen. Indonesiens Außenministerium sorgt dafür, dass kein indonesischer Staatsbürger Opfer der Massenerschießung in Maine wird. Der Minister für Jugend und Sport würdigt, dass das indonesische Kontingent bei den Asian Paragames sein Ziel erreicht hat. Indonesien fordert die UN auf, eine unabhängige Kommission zur Untersuchung israelischer Angriffe zu bilden. Indonesisches verarbeitetes Holz wird in asiatische Länder vermarktet. Indonesiens Innenministerium fördert die Zusammenarbeit bei der Entwicklung intelligenter Städte. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Das indonesische Sozialministerium arbeitet mit kirchlichen Gruppen zusammen, soziale Scheunen zu bauen, die Vorbereitung auf die Bedrohung durch Naturkatastrophen auf Papua zu verbessern. Indonesien Sozialministerin Tri Risma Hari Ini sagte am Donnerstag, den 26. Oktober in Jakarta, dass sich die Regierung bei ihren Bemühungen zur Eindämmung der Dürre derzeit darauf konzentriere, den Dorfbewohnern beizubringen, die Nahrungspflanzen anzubauen, insbesondere Pflanzen, die extremen Wetterbedingungen standhalten können. Von 2021 bis 2023 bereitet die Zentralregierung 36 soziale Getreidespeicher in den Provinzen Papua, West-Papua, Südwest-Papua, Papua-Gebirge, Süd-Papua und Zentral-Papua vor, sich auf die Möglichkeit einer Dürre vorzubereiten, die zu Nahrungsmittelknappheit führen könnte. Die Sozialministerin sagte, dass die Regierung beim Einsatz von Personal für den Bau von Sozialscheunen auch Sicherheitsbedingungen berücksichtigt habe. In dieser Sozialscheune werden Güter gelagert, die für die Katastrophenbewältigung benötigt werden. Das indonesische Außenministerium bestätigte, dass keine indonesischen Staatsbürger Opfer der Massenerschießung in Maine, USA geworden seien. Dies teilte der Direktor für den Schutz indonesischer Bürger und indonesischer juristischer Personen, BHI, im Außenministerium, Yuda Nugraha, am Donnerstagabend, den 27. Oktober, der indonesischen Nachrichtenagentur Antara, MI. Nach Angaben des indonesischen Generalkonsulats in New York lebt nur ein indonesischer Staatsbürger in Maine. Bei den Massenschießereien an zwei Orten, nämlich Shemenges Bar und Grille und Part-Time Recreation Bowling Alley in Lewiston, Maine, wurden am Mittwoch, den 5. und 20. Oktober, 22 Opfer getötet und etwa 50 Menschen verletzt. Die örtliche Polizei hat in diesem Fall Robert Erkart, 40 Jahre alt, als Verdächtigen identifiziert und verfolgt derzeit den Täter. Mehrere Medien berichteten, dass Kart in einem Bulletin der Strafverfolgungsbehörden von Maine als ausgebildeter Schusswaffenausbilder und Reservist der US Army identifiziert wurde, von dem kürzlich berichtet wurde, dass er unter psychischen Problemen leidet, darunter auch mit dem Hören von Stimmen. Der Minister für Jugend und Sport Dito Aryo Tejo würdigte am Donnerstag, den 6. und 20. Oktober in Jakarta, das indonesische Aufgebot bei den ASEAN Para Games 2022 in Hangzhou, China, weil es bisher in der Lage war, seine Medaillenziele zu erreichen. Vor dem Wettkampf hatte sich das indonesische Team zum Ziel gesetzt, in der Entwertung unter den Top 10 zu landen und 19 Gold, 23 Silber und 25 Bronzemedaillen zu holen. Indonesien liegt endlich mit 19 Gold, 17 Silber und 26 Bronzemedaillen durch Medaillenspenden aus Schwimmen, Leichtathletik, Radfahren und Badminton auf dem 7. Platz der Gesamtwertung. Aufgrund dieser Ergebnisse hofft der Minister für Jugend und Sport, dass die Teilnehmer der ASEAN Para Games aus Indonesien die gewonnenen Medaillen als Motivation nutzen können, um die gesetzten Ziele zu übertreffen. Indonesien fordert die UN-Generalversammlung nachdrücklich auf, eine unabhängige Untersuchungskommission zu bilden, um Israels Angriffe auf Krankenhäuser und Kultstätten sowie die Massenvertreibung von Zivilisten in Gaza zu untersuchen. Diese Forderung wurde von der indonesischen Außenministerin Retno Marsudi am Donnerstag, den 6. und 20. Oktober Ostzeit in New York auf einer Dringlichkeitssitzung der UN-Hochschule geäußert. Bei der Israels illegale Aktionen in den besetzten palästinensischen Gebieten erörtert wurde. Retno Marsudi forderte außerdem die UN-Generalversammlung und die zuständigen UN-Organisationen auf, ihre Bemühungen zur Bereitstellung humanitärer Hilfe für die Bewohner des Gazastreifens zu verstärken. Indonesien wird seine freiwilligen Beiträge über das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina, Flüchtlinge im Nahen Osten, UNRWA, verdreifachen und fordert die internationale Gemeinschaft auf, UNRWA zu unterstützen. Auch Indonesien lehnt die Zwangsumsiedlung von Zivilisten in Gaza ab. Der Aufruf Israels, den nördlichen Gazastreifen zu verlassen, verschlechtert die Lage derjenigen, deren Häuser zerstört wurden und deren Zugang zu Strom, Gas, Treibstoff und Wasser eingeschränkt ist. Retno Marsudi betonte, dass es keinen Frieden geben werde, bis die Wurzeln des Konflikts gelöst seien. Aus diesem Grund muss der Friedensprozess zur Verwirklichung einer Zwei-Staaten-Lösung neu gestartet werden. Israels systematische Bemühungen, um die Verhandlungen irrelevant zu machen, müssen aufhören. Unternehmer der nationalen Schnittholz- und Holzverarbeitungsindustrie sind bereit, die Märkte in asiatischen Ländern zu intensivieren, um dem Rückgang der Exportmärkte in Europa und Amerika zuvorzukommen. Dies teilte der Generalvorsitzende von dem indonesischen Sägewerks- und Holzbearbeitungsverband ISWA, Wiradadi Suprayogo, am Freitag, den 7. und 20. Oktober in Jakarta, der Pressemeet. Eine Reihe asiatischer Länder, die als Exportmärkte für indonesisches verarbeitetes Holz und Schnitzholz in Betracht gezogen werden, sind Japan und China. Um jedoch in Zukunft in den Exportmarkt vordringen zu können, müssen einige Dinge vorbereitet werden, insbesondere angesichts von Umweltproblemen wie dem Klimawandel, den Auswirkungen von Treibhausgasen und so weiter, deren Auswirkungen zunehmend spürbar sind. Eine grüne Wirtschaft, eine grüne Industrie, Kohlenstoffhandel, nachgelagerte Programme und so weiter sind daher eine Notwendigkeit. Dies alles erfordert zusätzliche Investitionskosten. Der Generaldirektor für regionale Verwaltungsentwicklung im indonesischen Innenministerium, Safrizal ZA, fördert die Zusammenarbeit, um Herausforderungen bei der Entwicklung intelligenter Städte zu bewältigen und innovative Lösungen zu erkunden. Dies wurde von Safrizal zum Abschluss des 5. hochrangigen Treffens des ASEAN-Japan Smart City Network in der japanischen Stadt Tsukuba zum Ausdruck gebracht. Safrizal teilte am Freitag, den 27. Oktober, der indonesischen Nachrichtenagentur Antara mit, dass es notwendig sei, die Zusammenarbeit zwischen ASEAN und Japan zu verstärken, beispielsweise Strategien zur Reduzierung des Katastrophenrisikos durch die Ausweitung konkreter Programme. Imzufolge beeinflussen derzeit technologische Phänomene alle Aspekte des menschlichen Lebens. Die von Jahr zu Jahr zunehmenden technologischen Entwicklungen werden zu einer großen Herausforderung für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung im In- und Ausland. Insgesamt besteht laut Safrizal das häufige Problem, mit dem die Bewohner häufig konfrontiert sind, darin, dass ihnen das Gefühl von Sicherheit und Komfort fehlt. Den UN-Daten zeigen, dass fast 84% der am schlechtesten wachsenden Städte mit dem Problem des Klimawandels und extremen Katastrophen konfrontiert sind, von denen sich die meisten in Asien und Afrika ereignen. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie den heutigen Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 26 bis 35 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 60-80%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Pancasila dasar negara. willkommen zum Programm Interessantes aus der Heimat. Der erste Brief kommt aus der Stadt Medan in Nord-Sumatra. Der amtierende Gouverneur von Nord-Sumatra, Hasanuddin, hat am Mittwoch, den 25. Oktober, das sogenannte Webtu Ulos mit 1000 Metern lang eingeweiht, das am Jakarta National Monument Monas entfaltet wird. Die Entfaltung des Ulos Webtuches wird am 30. Oktober 2020 in Monas stattfinden. Lord Hasanuddin fordert die Provinzregierung von Nord-Sumatra, die Zentralregierung auf, den Nationalen Ulostag auszurufen, damit dieser zum nationalen Kulturerbe wird und sogar zu Wert gehört. Der Leiter des Nationalen Ulostageskomitees, Michael Sirgar, sagte, dass das 1000 Meter lange Ulos fünf Stämme im Gebiet des Tobasees repräsentieren. Das Ulos wurde von 15 Personen gewählt. Im Zufolge sind die Ulos nicht gespeist und werden direkt von Webern gewebt, die über eine staatliche Lizenz verfügen. Ulos wurde am 17. Oktober 2014 vom Ministerium für Bildung und Kultur zum nationalen immateriellen Kulturerbe erklärt. Der Tag dieser Bezeichnung ist der Ulos-Tag, der jeden 17. Oktober gefeiert wird. Der weitere Brief kommt aus Surakarta, Zentraljava. Dutzende Künstler aus verschiedenen Ländern belebten am Mittwochabend das ASEAN Panji Festival, das vom Indonesischen Ministerium für Bildung, Kulturforschung und Technologie im Rathaus von Surakarta, Zentraljava, veranstaltet wurde. Irini Devi Wanti, Direktorin für kulturelle Entwicklung und Nutzung des Ministeriums für Bildung, Kulturforschung und Technologie, sagte, dass 9 ASEAN-Länder an dem Festival teilgenommen hätten. Ihr zufolge handelt es sich bei der Panji-Geschichte um eine ursprüngliche indonesische Geschichte, die sie in allen ASEAN-Ländern verbreitet hat. Das Panji-Manuskript wurde von der UNESCO zum Weltdokumentserbe erklärt, also trägt Indonesien eine Verantwortung. Tatsächlich seien an mehreren Orten in Indonesien Relief zu finden, die die Geschichte von Panji erzählen. Der letzte Brief kommt aus Banjarmasin, Süd-Kalimantan. Das Bildungs- und Kulturbüro der Provinz Süd-Kalimantan veranstaltete eine Kulturerbe-Tour durch die Liang Bangke Höhle im Masjid Tanah Bambu, an der auch Studenten teilnahmen. Die Leiterin der Kulturabteilung des Bildungs- und Kulturdienstes der Provinz Süd-Kalimantan, Rodati Hildayati in Banjarmasin, sagte am Mittwoch, den 25. Oktober, dass ihre Gruppe an dieser Aktivität die Schüler der Stadtoberschule 1 SMA 1 Simpang 4 im Masjid Tanah Bambu Süd-Kalimantan teilnehmen lasse, um das Verständnis für Geschichte und kulturelles Erbe in ihrer Gegend zu verbessern. Sie erklärte, dass die Liang Bangke Höhle eine der Städten sei, die 3000 vor Christus von prähistorischen Menschen bewohnt worden sei, mit Beweisen für die Existenz von Artefakten, Haushaltgeräten und alten menschlichen Skeletten. Das war Interessantes aus der Heimat.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 28. Oktober. Wir beginnen unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem historischen Ereignis am 28. Oktober
1928 dem Tag des Jugendeids. Die Jugendorganisation, die von Studenten aus ganz Indonesien einbezogen wurde, die sogenannte Studentenvereinigung Indonesiens PPPI, initiierte die Durchführung des zweiten Jugendkongress am 27. und 28. Oktober 1928. Der Kongress hatte das Ziel, das Gefühl der Einheit und der indonesischen Nationalität zu stärken, das im Kopf und Herzen der Jugendlichen gewachsen ist. Der zweite Jugendkongress wurde in drei verschiedenen Sitzungen durchgeführt. Das erste Treffen fand am 27. Oktober 1928 statt. Und das dritte Treffen war am 28. Oktober 1928. Der zweite Jugendkongress wurde von Sugondo Joyo Puspito aus der Studentenvereinigung Indonesiens PPPI geleitet. Der erste Tag des zweiten Jugendkongresses fand im Gebäude Katholike Jungelingenbond, das Gebäude der Jugendkatholiken, und der zweite Tag im Gebäude Osiava, jetzt im Medan Merdeka Utara, Nummer 14 statt. Außerdem wurde das dritte Treffen im Gebäude Indonesische Clubgebouw ausgeführt. Im dritten Treffen wurde die Formulierung des Ergebnisses des Kongresses bekannt gegeben, die bekannt als Jugendeid ist, der die Zwecke Heimatland Indonesiens, die indonesische Nation und die indonesische Sprache bestätigt. Zitiert auf der Webseite museumsumpahpemuda.kemdikbud.go.id besitzt der Beschluss des zweiten Jugendkongresses, der danach als Jugendeid bezeichnet wird, die Bedeutung, damit indonesische Jugendlichen jederzeit das Heimatland Indonesiens lieben, die Einheit der Nation zu bewahren und zu pflegen, sowie die Nutzung der indonesischen Sprache im Alltagsleben aufrecht zu erhalten. Wir kommen jetzt zum 28. Oktober 2009, an dem die neue Rakete von NASA gestartet wurde. Nach der Verschiebung von einem Tag wegen des schlechten Wetters war der Prototyp der Rakete, mit der die Menschen zum Mond zurückgeschickt wurde, endlich erfolgreich lanciert. Der Teststart von der Ares-1X-Rakete wurde vom Kennedy Raumfahrtzentrum in Florida, den Vereinigten Staaten, am 28. Oktober 2009 durchgeführt. Bei diesem Start beförderte die Rakete weder eine Besatzung noch Ladung. Dieser Raketenprototyp wurde lediglich zur Überprüfung der ersten Phase vom Verbrennungsprozess des Raketentreibstoffes verwendet. Wir beenden unser heutiges Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis am 28. Oktober 2014, an dem die von NASA unbemannte Rakete explodierte. Die unbemannte Rakete der US National Luft- und Raumfahrtbehörde NASA explodierte kürzlich nach dem Start vom Raumfahrtstartzentrum in Virginia, den Vereinigten Staaten, am 28. Oktober 2014, Ortszeit. Nach Angaben von NASA gab es keine Verletzten bei diesem Vorfall. Die 14-stöckige Rakete, die von Orbital Science Corp. hergestellt und gestartet wurde, explodierte beim Start von Wallops Flight Facility, die an der Küste liegt, gegen 18 Uhr 22 Abend Ortszeit. Antares trug ein Frachtschiff mit einer 2293 Kilogramm schweren Nutzlast, die zur Internationalen Raumstation ISS gebracht werden sollte. Die große Explosion ereignete sich kürzlich nach dem Start der Rakete. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Unser Indonesien mit dem Titel Vice President Erwin Transversale Antriebe für das Goldene Indonesien 2045 vorgelesen von Quinta. Indonesiens Vice President Ma'ruf Amin erklärte, die Digitalisierung der Sharia-Wirtschaft und des Finanzwesens seien ein Teil der verstrahlten Technologie auf dem Weg zum Goldenen Indonesien 2045. Dies erklärte Vice President Ma'ruf Amin am Donnerstag, den 26. Oktober, bei der Eröffnung des 10. Indonesia Sharia Economic Festival im Jakarta Convention Center, Jakarta. Zitat von wapres.go.id, Vice President Ma'ruf Amin sagte, dass Indonesien ohne strategische Initiativen zur Beschleunigung der Zitat von wapres.go.id, Vice President Ma'ruf Amin sagte, dass Indonesien ohne strategische Initiativen zur Beschleunigung der Umsetzung von transversalen Technologien sein Feld für das Bruttoinlandsprodukt bis 2045 voraussichtlich nicht erreichen wird. Transversale Technologien, das heißt sektorübergreifende Technologien mit branchenübergreifenden Auswirkungen, sind eine Voraussetzung dafür, dass alle potenziellen Sektoren und erfolgreichen Schritt von Goldenen Indonesien des Jahres 2045 machen können. Vice President Ma'ruf Amin erklärte, dass Indonesien über viele Vorteile und das Potenzial verfüge, ein Land mit hohem Einkommen zu werden, weshalb es die Anwendung von Technologie und Digitalisierung in allen Sektoren verstärken müsse. Der Vice President führt fort, dass die Anwendung von transversalen Technologien in Sharia-Wirtschaft und Finanzsektor dazu beitragen wird, dass die Sharia-Wirtschaft und das Sharia-Finanzwesen inklusiv und nachhaltig werden. Der Vice President sagte weiter, dass die Nutzung von Digitalisierung und digitaler Innovation die Effizienz und Produktivität der Halal-Industrie steigern werde. Bei dieser Gelegenheit würdigte der Vice President eine Form der Digitalisierung von Social Fonds in der Anwendungsplattform Satu Wakaf Indonesia. Bei der Auswertung der Nutzung der Digitalisierung forderte der Vice President alle Sharia-Wirtschaftsaktivitäten auf, die Sharia-Finanzkompetenz und die Inklusion auf mindestens 50% zu erhöhen. Der Vice President forderte die Sharia-Wirtschaft außerdem auf, Kommunikationsstrategien, Narrativ- und Informationskanäle zu entwickeln, die mit den neuesten Entwicklungen in Übereinstimmung stehen. Dies ist wichtig, damit sie von der jüngeren Generation, den zukünftigen Führungskräften, leicht akzeptiert und verstanden werden. Der Vice President forderte alle in der Entwicklung der Sharia-Wirtschaft beteiligten auf, das Programm für die Sharia-Wirtschaft und das Sharia-Finanzwesen zu befolgen, indem sie den heute vorgestellten Masterplan für die Indonesia Halal-Industrie unverzüglich umsetzen. Vice President Ma'ruf Amin forderte das Nationale Komitee für Sharia-Wirtschaft und Finanzen, das Ministerium für nationale Entwicklungsplanung zusammen mit dem Finanzministerium und andere zuständige Ministerien oder Institutionen einschließlich der Bank Indonesia auf, den Plan zu überwachen und unverzüglich umzusetzen. Das war unser Indonesien.
Aku yang tahu segalanya, semuanya tentang dirimu. Cuma aku dari kamu yang dulu, bercanda tawa denganku. Cuma
yang salah dari diriku hingga kau coba meninggalkanku hanya demi dia yang baru saja kau tahu apa salahku. Aku yang tahu segala
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Indonesien besitzt vielfältige kulinarische Spezialitäten. Beispielsweise in Zentraljava, jeder Bezirk und Stadt haben eigene typische Gerichte. Der Bezirk Sragen ist einer der Bezirke in der Provinz Zentraljava, der etwa 30 Kilometer von der Stadt Solo entfernt ist. Sragen besitzt auch ein typisches Gericht namens Sego Plontang oder manchmal bekannt als Sego Takir. Sego bedeutet auf Indonesisch Reis. Sego Plontang hat eine Einzigartigkeit, die in seinem Behälterform liegt. Der Behälter von Sego Plontang ist als Takir genannt, der aus Bananenblättern hergestellt wird. Sieht viereckig, ähnlich wie ein Boot aus, dessen Oberteil von Janur, gewebten Kokosnussblättern, ausgestattet ist. Diese Form ist eigentlich nicht nur interessant zu sehen. Sie hat sondern auch eine Bedeutung, dass die Java-Gemeinschaft ihr Leben führt und gleichzeitig ihre Gedanken ordnet. Die Form ähnlich wie ein Boot symbolisiert, dass Menschen ihr Leben, das von Allmächtigen geschaffen wurde, führen und von Lebenswellen hin und her geworfen wird. Liebe Zuhörer, darüber hinaus hat dieser Behälter drei Bedeutungen. Die erste heißt Pupus, dass man beim Leben immer dem Allmächtigen sich hingeben muss. Die zweite gibt das grüne Bananenblatt, nämlich Ujungan. Ujungan auf Javanisch bedeutet Hingabe. Diese heißt, dass wir als Gottesdiener auch sich hingeben oder ihm dienen und gehorsam sein müssen. Und die dritte ist ein Trockenblatt, das sogenannte Kalaras. klara stam aus dem Wort glaras, das entspannen bedeutet. In diesem Fall bedeutet es, dass das Leben entspannt geführt werden soll und es nicht braucht, um es eilig zu haben. Auf einer Portion von Sego Plontang gibt es mehrere Beilagen, nämlich Nasi Uduk auf Javanisch, Sego Guri, zerkleinerte Hähnchen, gebratene Schwarz-Sojabohnen, Waderfische, Flecken Barbefische, Erdnuss-Payek-Chips und Kerupuk-Chips, Garnelen-Chips. In der Regel wird Sego Plontang in mehreren javanischen Zeremonien oder Ritualen serviert, um sich dem Gott der Allmächtigen für die Zusammengehörigkeit und gesellschaftlichen Frieden zu bedanken. Im Laufe der Zeit gilt Sego Plontang von der Sragen-Gemeinschaft als die Gabe, wenn es eine Zeremonie für die Geburt, den Tod oder die Hochzeit gibt. Obwohl Sego Plontang normalerweise auf bestimmten Anlässen angeboten wird, kann es in traditionellen Märkten oder Essgeschäften in Sragen gefunden werden. Das war wunderbares Indonesien mit Sego Plontang. Wir werden uns mit anderen Themen wieder treffen. Das ist Voice of Indonesia in Jakarta.
Padamu, sekali lagi padamu, ku bawakan rindu yang kau pesan. Kutu, aku di sini untukmu, sekali lagi untukmu, percayalah tak perlu lagi kau gundah. Rasakan getaranmu mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu. Hidup adalah tentangmu, selalu saja tentangmu. Sepertinya kau adalah candu bagiku. Kau buat aku tak mampu, selalu saja tak mampu menahan perasaanku atas dirimu. Pun aku merasakan getaranmu mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu. Pun aku merasakan getaranmu mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku. Getaranmu mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu. Pun aku merasakan getaranmu mencintaiku seperti ku mencintaimu. Oh, sungguh kasmaran aku.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, nach einer Pause wegen der COVID-19-Pandemie fand das Round-Musikfestival Musik Round Festival ASEAN Korea 2023, das von der KBS gemeinsam mit Musikern aus Südostasien im Ancol International Beach Stadium, Jakarta, vom 21. bis 22. Oktober initiiert wurde, statt. Tourismus- und Kreativwirtschaftsminister Sandiaga Salahuddin Uno begrüßte vor der Presse am 16. Oktober die Initiative der KBS im Rahmen eines Zusammenarbeitsprojekts zwischen ASEAN und Südkorea. Er drückte seine Hoffnung aus, dass sich durch dieses Festival die Menschen aus verschiedenen Ländern, Sprachen und Kulturen über die Musik verbinden. Liebe Zuhörer, der Botschafter von Südkorea für den ASEAN-Verband Lee Jang-keun sagte, dass eine der Kulturzweige, die mit Südkorea verbunden sind, die Musik ist. Mit dieser Stärke sollte das Festival dazu beitragen, die Freundschaftsbeziehung zwischen den südostasiatischen Ländern und Südkorea zu stärken. Laut ihm wurde dieses Festival in diesem Jahr zum ersten Mal offline, vor Ort und vor vollem Publikum durchgeführt. Und zwar in Indonesien, genauer gesagt in Jakarta. Darüber hinaus, sagte Lee Jang-keun, die Musik sei zu einer universellen Sprache geworden. Sogar wenn man die Sprache eines anderen Landes nicht verstehe, könne die Musik verbinden. Liebe Zuhörer, zum Festival Roundfest erschienen Swansea-Sänger unter anderem Dila Aisha and the Boys aus Brunei, One Piece Band aus Kambodscha, Ardito Pramono, Baraswara, Isyana Saraswati, Pamungkas aus Indonesia, Black Eyes aus Laos, Gerhana Skacinta aus Malaysia, Velocity and SGO aus Südkorea. Der Schauspieler Ji Hyun Woo moderierte das Roundfest in Indonesia. Für Interessierte war die Eintrittskarte gratis. Weitere Informationen sind auf der Webseite www.roundfestival.net zu finden. Das war dies und das von Voice of Indonesia.
Padamu, sekali lagi padamu, ku bawakan rindu yang kau pesan kutu. Aku di sini untukmu, sekali lagi untukmu, percayalah tak perlu lagi kau gundah. Merasakan getaranmu mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu. Hidup adalah tentangmu. Selalu saja tentang
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen Heute spielen wir ein Kronjonglied mit dem Titel Sumpah Pemuda oder Jugendeid auf Deutsch, gesungen von Toto Salmon. Das Lied wurde von Marjo Kahar geschrieben und durch einen der legendären Kronjong-Sänger, Toto Salmon, populär gemacht. Dieses Lied erzählt von der Bedeutung der Dienste der Jugend aus verschiedenen Regionen Indonesiens, aus denen später am 28. Oktober 1928 der historische Jugendeid hervorging. Es war ein sehr geschichtsträchtiger Moment, der dann den kollektiven Mut hervorbrachte, einen Geist der Einheit und Einigkeit aller indonesischen Menschen im Kampf für die Vertreibung der Kolonialherrschaft, um einen gemeinsamen Traum zu verwirklichen, nämlich die Unabhängigkeit Indonesiens Nation. Liebe Musikfreunde, hier ist Toto Salmon mit Sumpah Pemuda Jugendeid. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Menjadi kewajiban pemuda pada masa sekarang. Mengabdi untuk nusa dan bangsa, memenuhi sumpahnya, karena suasana baru menggembleng semangatmu. Agar selalu bersiap maju serta teguh bersatu. Wahai pemuda, apa artinya hidupmu ini jika kamu tak berjasa kepada ibu pertiwi? Pemuda di atas pundakmu letak nasib negerimu. Hindarkan itu darimu, bela dengan jiwamu. Wahai pemuda,
apa artinya hidupmu ini jika kamu tak berjasa. Hindarkan itu dari